Oliver Hilburger ist bei mir Vorsitzender der Gewerkschaft Zentrum. Ein Jahr Regierung Friedrich Merz. Eigentlich sollte ja der sogenannte Herbst der Reformen jetzt schon ein paar Monate hinter uns liegen. Mittlerweile sieht man einiges wie Abschaffung des 8-Stunden-Tages, also jedenfalls der Höchstarbeitszeit und Ähnliches. Die DGB-Gewerkschaften haben gerade den großen Widerstand dagegen angekündigt. Wie steht Zentrum zu diesen letzten Entscheidungen?
Ja, es ist natürlich schwierig, wenn die DGB-Gewerkschaften zum Widerstand aufrufen, wo sie doch der verlängernde Arm der SPD sind. Und die SPD, wie jeder weiß, bis auf eine Unterbrechung die letzten 30 Jahre, ja knapp 30 Jahre regiert hat. Das ist natürlich alles nur Makulatur. Und wir können uns über den 8-Stunden-Tag streiten. Wir haben ganz andere Probleme wie die Frage, ob wir jetzt länger oder kürzer arbeiten sollen. Von daher ist es das, was es vorher auch schon immer war, im Prinzip nur Täuschung der Arbeitnehmer in Deutschland, weil die Probleme, die die CDU mit der SPD in der Regierung verursacht haben, maßgeblich verursacht haben, die löst der DGB nicht, sondern er ist Teil des Problems.
Heißt es, also wir können über den 8-Stunden-Tag schreiten, aber wir haben andere Probleme, dass aus Sicht von Zentrum diese Entscheidungen oder diese Pläne, die jetzt aktuell auch in der Sozialpolitik, in der Rentenpolitik laufen, das sozusagen Zentrum da keine Position zu hat oder es vielleicht sogar unterstützt?
Also unterstützen auf gar keinen Fall. Natürlich haben wir eine Position dazu. Man sieht ja auf allen Ebenen, speziell die Arbeitnehmer in Deutschland, zahlen die Zeche. Ob das jetzt über die längere Arbeitszeit, also Lebensarbeitszeit sein soll, über die indirekte Rentenkürzung oder was eben auch hauptsächlich Familien betrifft mit der Abschaffung des Ehepartners, der sich über die Krankenkassen mitversichern lassen kann. Es ist überall nur Rückschritt und es kommt halt auch noch was dazu, was man bei den ganzen Themen eben nicht vergessen darf, die Deindustrialisierung, die ist ja nicht mehr zu leugnen und auch nicht mehr aufzuhalten mit den Maßnahmen, die jetzt aber dringend erforderlich wären. Also von daher, wir haben Positionen, aber die sind weit weg von dem, was der DGB fordert, weil das ist ja im Prinzip nicht nur Kosmetik, sondern es ist oftmals Teil des Problems. Ich kann mich wiederholen. Also von daher müssen wir dann schon in die Tiefe gehen, was jetzt ganz konkret ist. Aber allen voran steht, dass die Arbeitnehmer mehr Netto vom Brutto brauchen. Und dann würde auch die Kaufkraft wieder steigen, aber ist auf lange Sicht auch nirgends zu erkennen, dass die Regierungsparteien oder die Kartellparteien da gewillt wären, ihre eigenen Fehler einzugestehen und Korrekturmaßnahmen vorzunehmen.
Waren jetzt mehrere Themen. Ich versuche es hier mal so ein bisschen aufzudröseln und nacheinander abzuarbeiten. Zunächst mal ein Jahr Merz, also Deindustrialisierung machen wir gleich, aber ein Jahr Merz im Sinne der Sozialpolitik, der Arbeitnehmerpolitik, wie fällt da Ihr Fazit aus?
Ja, vernichtend. Also es ist eben so, dringend, es wäre dringend notwendig, dass die Beschäftigten in Deutschland mehr Netto vom Brutto haben. Und alle Maßnahmen, die jetzt schon beschlossen wurden und die auch in der Pipeline liegen, richten sich gegen die Menschen, die hier noch Netto-Steuerzahler sind, die ihre Arbeitskraft nicht einfach mal ins Ausland verlagern können. Das heißt, die Melkkuh der Nation sind die Arbeitnehmer.
Das, was jetzt gescheitert ist vor einigen Tagen, die 1.000 Euro, die die Betriebe auszahlen dürften, die wären ja steuerfrei gewesen. Das wäre ja sehr viel Netto vom Brutto gewesen.
Ja, das ist aber auch wieder, es ist ungefähr die Bratwurst wie bei Corona, oder die, ja, das, der Vergleich hinkt, es war im Prinzip wie die Corona-Hilfen, die all die Unternehmen zahlen können, die schon im Saft noch stehen. Aber wir haben der ganze Mittelstand, die ganzen mittelständischen Betriebe, die können sich das nicht leisten und es ist einfach frech. Wenn die Regierung, die verantwortlich dafür ist, dass wir so hohe Energiepreise zahlen müssen, maßgeblich verantwortlich dafür ist, die ganz andere Instrumente hat, diese Verantwortung auf die Arbeitgeber überträgt und da eben nur ein Teil dieser Arbeitgeber gewillt war oder gewillt gewesen wäre, den Arbeitnehmern das zukommen zu lassen. Also ich möchte jetzt, bin weit weg, dass ich die Arbeitgeber da in Schutz nehmen möchte. Aber die Politik hat es zu verantworten, nicht die Arbeitgeber. Von daher ist es jetzt zu Recht vorerst mal gescheitert. Ich bin aber gespannt, was da nachher als Kompromiss rauskommt. Ich ahne Schlechtes.
Mehr Netto vom Brutto, also geringere Steuern, das heißt geringere Staatsausgaben. Wo würden Sie da kürzen? Wäre es das Militär? Wäre es der öffentliche Dienst? Der haben wir auch gerade gehört, wieder, ich glaube, um 20% in den letzten 5 oder 10 Jahren hochgegangen ist. Also wo würden Sie den Rotstift ansetzen?
Also wir haben ganz sicher das ganz große Problem, dass die Sozialausgaben aus dem Ruder gelaufen sind. Und es ist eine Mischung von vielen Fehlentscheidungen der letzten 15, 20 Jahre, die die Arbeitnehmer zu zahlen haben. Es ist absolut nicht einzusehen, dass zum Beispiel die Krankenkassenbeiträge für Bürgergeldempfänger von den lohnabhängig Beschäftigten gezahlt werden. Das ist absolut nicht einzusehen. Und da wird eben keine Korrektur vorgenommen. die ganzen Milliarden, die in die Ukraine fließen, kürzlich hat man ja sehen können, hier wird den Rentnern was, oder den zukünftigen Rentnern, sie sollen länger arbeiten, bei weniger Rente zugemutet, während man Milliarden und Milliarden in die Ukraine schiebt, damit eben dort das Sozialsystem stabilisiert und ausgebaut werden kann. Das ist eine Verhöhnung aller Leistungsträger, aller fleißigen Menschen in Deutschland. Und da muss man natürlich entschieden dagegen sein. So, wo könnte man noch sparen? Also es ist wahrscheinlich uferlos. Die Energiewende, die fatale Energiewende, die die Energie künstlich teurer macht, müsste zurückgeschraubt werden. Wir haben schon öfters darüber diskutiert, die Atomenergie ist eben die günstigste Energieform, die wir hätten. Und wenn man aus Atomenergie aussteigt und lässt sich dann den Hauptzufuhr von Gas wegsprengen und reagiert dann nicht, ja, es sind Milliarden, die man da sparen könnte. Das würde sowohl den Arbeitnehmern helfen, den Unternehmern, weil sie eben günstigere Energie hätten. Die Themen liegen auf dem Tisch. Wir erzählen jetzt überhaupt gar nichts Neues. Das sind Themen, die da sind. Man könnte viele Milliarden einsparen, die man sinnlos in andere Projekte und in andere Projekte steckt und vor allen Dingen auch ins Ausland.
Sie selber vertreten mit Ihrer Gewerkschaft vor allem, sagen wir mal, Industriearbeiter. Automobilindustrie ist die Herkunft, aber natürlich auch andere Industriezweige. Deindustrialisierung ist etwas, was uns als Befund schon einige Jahre begleitet. Es scheint sich zuzuschreiben, es spitzt sich ganz eindeutig zu. Aber ich frage mal andersrum, ist der Point of No Return, wie man so sagt, schon überschritten? Also ist Deutschland jetzt auf dem Weg nach unten und können wir uns überhaupt noch korrigieren?
Das ist eine gute Frage. Also ich wäre ein schlechter Vorsitzender, wenn ich nicht eine positive Zukunftsprognose hätte. Aber es braucht gewaltige Veränderungen, die wir als Gewerkschaft alleine überhaupt gar nicht stemmen können. Es braucht die gesamte Gesellschaft in allen Ebenen, dass eben die maßgeblichen Fehlentscheidungen der letzten Jahrzehnte korrigiert werden. Von daher, wenn wir mit einem weiter so in die Zukunft starten, dann sehe ich den kritischen Punkt überschritten. So, es gibt eben sichtbar in Deutschland Widerstand. Ich verrate kein Geheimnis, dass die Arbeitnehmer, die Arbeiter die stärkste soziologische Gruppe sind, die jetzt die AfD wählt. Und das stimmt mich hoffnungsvoll, weil wenn die Leistungsträger, da zähle ich auch den Mittelstand dazu, diese Scheu und auch diese Verblendung ablegt, dass sie ihre Hoffnung noch auf die etablierten Parteien setzen, die ja maßgeblich beteiligt waren und zu der Erkenntnis kommen, dass der Brandstifter nicht die Feuerwehr sein kann, dann habe ich noch Hoffnung.
Haben Sie, es ist kein Geheimnis, dass Sie eine gewisse Nähe zur AfD haben, es ist aber auch kein Geheimnis, dass die AfD nicht immer ein gutes Verhältnis zum Zentrum hat. Ist es die Hoffnung auf jemanden, der einfach noch nichts falsch machen konnte, weil er noch nie regiert hat? Ist es einfach das sozusagen das Hängen am Strohhalm? Oder ist aus Ihrer Sicht die AfD mit ihrer Politik tatsächlich das, was Deutschland braucht?
Also ich sehe mich jetzt nicht als primär AfD-nah im Sinne von einer strukturellen Zugehörigkeit. Ich sehe die Themen, für die wir uns einsetzen, unsere Zielgruppe sind eben die fleißigen Menschen in Deutschland, die Arbeitnehmer. Und man erkennt, dass die AfD zusehends die Themen, die aus diesem Feld kommen, ernst nimmt. Ob sie es nachher einlöst, das wird die Zukunft zeigen. Aber das ist mir, muss ich sagen, eigentlich im Prinzip nicht bewusst. Aber da mache ich mir gar nicht so große Sorgen oder Gedanken, weil es ist ganz einfach. Viel wichtiger ist, dass die Wähler eine Veränderung wollen und die wird konkret. Und wenn das die regierenden Parteien nicht machen, dann kommt die Opposition. Und wenn es die Opposition nicht macht, dann gibt es eine zweite Opposition. Also die Themen liegen auf dem Tisch und die Leute haben es satt und sind dann überdrüssig, dass sie nur was vorgegaukelt bekommen. Und wer Vertrauen erhält und es nachher nicht einlöst, der verliert es auch wieder. Also von daher bin ich gespannt, was die Zukunft bringt. Die Themen, die die AfD zusehends besetzt, sind richtig. Sie werden größer. Bringt es mit sich, dass es da unterschiedliche Strömungen gibt. Das ist aber völlig normal, das muss man aushalten. Und auch da gilt, am Ende wird sich das durchsetzen, was den Menschen in Deutschland am meisten nützt. Ja, und da blicke ich jetzt mal optimistisch in die Zukunft.
Aber aus Ihrer Position sehen Sie die aktuellen Wahlergebnisse der SPD mit einer gewissen Freude. Aber als Gewerkschaftsvorsitzender sagt man da auch manchmal wehmütig, was ist bloß aus der Sozialdemokratie geworden?
Nein, also da muss ich Sie enttäuschen. Ich gucke überhaupt nicht wehmütig auf die SPD, weil die SPD hat die Arbeitnehmer die letzten 20, 30 Jahre maßgeblich verraten. Und ihre stärkste Vorfeldorganisation, der DGB, kann man ist untrennbar mit der SPD verbunden. Also von daher wird jetzt das sichtbar, was für Kenner schon lange sichtbar war. So, die SPD hatte ihre Chance, mehrfach ihre Chance. Sie hat sie vertan. Und mit dem jetzigen Personal, Sie müssen sich mal das Personal anschauen, was die SPD bis in die untersten Gliederungen hat. Und das können Sie jetzt auch übertragen auf die DGB-Funktionäre. Das sind alles Menschen, die kommen nicht mehr aus dem echten Leben. Ich spreche denen das ab, dass sie charakterlich in der Lage sind, Fehler einzugestehen und die notwendigen Korrekturen vorzunehmen. Möglicherweise fehlt es auch am Intellekt und einfach an der praktischen Lebenserfahrung, die Menschen alle nie gesammelt haben.
Abschließend, Zentrum hat in den Betriebsratswahlen dieses Jahr durchaus einige Erfolge. Dennoch ist ja so eine Krisensituation immer zweischneidig für eine Gewerkschaft. Einerseits ist es eine Chance. Andererseits sagt sich mancher Arbeiter vielleicht auch, wenn es um also ich werde mich da lieber mal nicht engagieren, sonst bin ich der Erste, der entlassen wird. Wie geht's mit Zentrum jetzt aktuell weiter? Welche Zukunftsperspektiven sehen Sie in der aktuellen Situation?
Also Ihre Zustandsbeschreibung war korrekt. Viele Arbeitnehmer haben in der Krise natürlich das Bedürfnis, auf Sicherheit zu setzen. Und diese falsche Sicherheit wird ihnen natürlich von den DGB-Gewerkschaften im Verbund mit der Politik und im Verbund der leitenden Medien vermittelt. Es ist eine Täuschung. Also von daher ist völlig klar, nach der Wahl ist vor der Wahl. Und was wir jetzt schon bemerken, ganz wichtig, ein ganz strategischer Punkt war, dass die AfD, führende Köpfe innerhalb der AfD, erkennen, wer ihre Wähler sind. Und dass sie die Themen, die die Arbeitnehmer umtreiben, ernst nehmen. Und das ist geschehen. Und von daher glaube ich, dass wenn im Verbund mit mehreren echten zivilgesellschaftlichen Strukturen, da gehört eine Partei auch dazu, erkannt haben, dass wir in einem Netzwerk zusammenarbeiten müssen, dann wird die nächste Betriebsratswahl, die ja dann in 4 Jahren stattfindet, möglicherweise ganz anders ablaufen wie jetzt. Weil es liegt ja nicht daran, dass die Arbeitnehmer sich nicht wünschen würden, dass es einen Wechsel gibt. Es liegt eben daran, dass das Machtkartell aus DGB-Gewerkschaften in den großen Konzernen, in den Betrieben, im öffentlichen Dienst, Sie haben es vorher gesagt, eben auch staatlich gewollt wird. Und diesen Block zu durchbrechen, schaffen wir mit vereinten Kräften zum Wohle der Beschäftigten in Deutschland, zum Wohle unseres Wohlstands und auch zum Wohle unserer Kinder und zukünftigen Generationen.
Vielen Dank.